Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich vor Heiligabend ganz herzlich begrüßen möchte in dieser Sendung. Pater Karl, in der ersten Zuschrift geht es um ein Lied. Es kommt ein Schiff geladen, es stammt wahrscheinlich aus dem Elsass. Da geht es um den Text, deshalb habe ich die große Freude, erstmal diesen Text vorzutragen. Es kommt ein Schiff geladen bis an seinen höchsten Bord, trägt Gottes Sohn voll Gnaden des Vaters ewiges Wort. Das Schiff geht still im Triebe, es trägt eine teure Last, das Segel ist die Liebe, der Heilig Geist der Mast. Der Anker haft auf Erden, da ist das Schiff am Land, das Wort will Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt. Zu Bethlehem geboren, im Stall ein Kindeleim, gibt sich für uns verloren, gelobet muss es sein. Und wer das Kind mit Freuden umfangen küssen will, muss vorher mit ihm leiden, groß Pein und Marter viel. Danach mit ihm auch sterben und geistlich auferstehen, das ewige Leben erben, wie an ihm ist geschehen. Und jetzt die Zuschrift. Sehr geehrte hochwürdige Herren, als Weihnachtsgeschenk möchte ich mir von Ihnen die theologische Ausdeutung des Liedes »Es kommt ein Schiff geladen« wünschen. Als Gegengabe bin ich sicher, dass Sie Ihre zahlreichen Zuschauer behalten. Das ist immer eine gute Freude. Das ist ein guter Wunsch. Mit herzlichen Weihnachtsgrüßen aus Deutschland.
Also, dieses Schiff stammt aus der, zumindest inspiriert von der sogenannten Devotio Moderna, eine Richtung der deutschen Mystik, die darauf Wert legt, dass das, was heilsgeschichtlich einst geschehen ist, zugleich auch ein mystisches Ereignis für jeden von uns ist. Es geht hier um eine Metapher. Die Metapher ist das Schiff. Das Schiff ist die Metapher für die Gottesmutter Maria, die zugleich aber Paradigma, also Urbild, Typos, Vorbild, das, was in ihr einmalig war, soll in uns allmalig geschehen, auch aufgenommen übrigens von der Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils in der Mariologie von Lumen Gentium im 8. Kapitel. Also was in Maria einmalig war, dass sie jetzt eben Jesus in sich getragen hat, diese Last jetzt eben, die sie mit Hoffnung und Glaube eben zur Welt gebracht hat, das soll auch uns eben zu einem Schiff machen, das Christus in sich trägt. Und dann geht's in diese Richtung, die wir von Anfang an haben, nämlich dass Gott, also in der Theologiegeschichte, dass Gott deshalb Mensch geworden ist, sich mit uns Menschen verbunden hat, damit wir Menschen dann eben diese göttliche Existenz, die er auf Erden gelebt hat, in ihm im Himmel fortsetzen können. Also Gott wird Mensch, damit wir Gott werden können, wenn man es kurz jetzt eben oder verkürzend jetzt eben sagt, Theosis, ein wichtiger Gedanke für die östliche Theologie. Das bedeutet auch, dass die Christifizierung, die bei uns in der Taufe begonnen hat, sich dann eben fortsetzt in dieser Verbindung über Leiden, Sterben, Tod und letztlich Auferstehung hinein in den Himmel. Also das ist eine sehr unvollkommene Deutung jetzt dieses schönen Liedes. Ich müsste es auch vor mir haben. Es ist eine Metapher, die ein bisschen herausfordert, ein Schiff, das geladen kommt. Vermutlich ist es irgendwo entstanden am Rhein auch, dieses Lied. Da muss man nachschauen jetzt eben. Also wo man die Schifffahrt gekannt hat und wo man mit Sehnsucht die Ankunft dann eben der Güter erwartet hat, die durch die Schifffahrt gebracht werden. Eine schöne Metapher, wo das Entscheidende für dich letztlich ist, was Angelus Silesius, Johannes Scheffler so schön formuliert hat und wir jetzt zu Weihnachten sehr oft in Predigten hören werden. Und wäre Christus 1000-mal in Bethlehem geboren, und nicht in dir, so bliebest du doch ewiglich verloren. Gott wird Mensch, wir sind deshalb mit ihm schon verbunden. Durch die Taufe ist es uns mystisch geschenkt, dass wir in Christus sind. Du bist durch die Taufe Christus, du lebst also dein Leben in Christus, du das bewusst, im Guten, aber auch im Leiden, damit du mit ihm in die göttliche Herrlichkeit auferstehst.
Ja, dann noch aus einer Zuschrift, die Überschrift und die ersten drei Sätze, um einfach auch in diese Weihnachtsstimmung zu kommen. Christ der Retter ist da, Weihnachten ist eine gnadenreiche Zeit. Mit der Geburt unseres Heilands und Erlösers offenbart sich das Reich Gottes auf wunderbare Weise. Der Himmel neigt sich herab auf die Erde und enthüllt uns sein Geheimnis, Pater Karl. Hast du auch dazu eine gläubige und fromme Antwort?
Naja, sicher, ja. Du erfordert's mich, ich soll der Weihnachtslieder interpretieren. Also wir haben eine Diskrepanz zu Weihnachten, nicht? Also wir sind bebildert durch das Lukas-Evangelium, also Krippe, Hirte, Engel, Schafe und so weiter, Könige, die dann herbeieilen später. Also es ist alles so ein kosmisches und wie soll ich sagen, also gesamtmenschliches Trara, das da entfaltet wird. Wir sehen die Diskrepanz dann auch, wie es am Christtag weitergeht, weil da hören wir das philosophische Evangelium, dass der Logos Mensch geworden ist. Und die Diskrepanz ist einfach von dieser Bebilderung, die schön ist und romantisch ist. Und wer liebt es nicht, ein kleines Kind in der Krippe zu sehen, ein Baby zu sehen? Gott kommt als Baby, Gott kommt als Kind. Und dahinter steckt aber ein mega, giga, 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 ja, theologische Sache, nämlich, dass das Göttliche sich mit dem Menschlichen, das Unendliche sich mit dem Endlichen verbindet oder in diesem sich ausdrückt und dass es etwas ist, das uns zutiefst betrifft, weil wir ja Menschen sind und plötzlich kommt der Gott in einer menschlichen Gestalt daher und das ist nicht etwas, dass man sagen kann, na gut, das ist interessant, hast du Gott dich halt hier zu Menschen gemacht, was geht es mich an? Das geht mich mega an, ja, weil mein Menschsein von ihm angenommen ist, meine menschliche Natur ist schon eingetaucht in seine göttliche Natur. Und das verbindet man ja auch eben jetzt bei der Heiligen Messe, dieser Tropfen Wasser, der da gegossen wird in den Wein, ja, das sind wir, die mit unserer Menschlichkeit eingetaucht werden. Wein steht für das Wertvolle, für das Göttliche, das dann tatsächlich durch die Behandlung jetzt eben noch einmal real jetzt als Jesus Christus in verklärter Form zu uns kommt. Also ist es ein mega, mega, also Entschuldigung, ich könnte jetzt 20 mega hintereinander sagen, also es ist ein unfassliches Mega-Mysterium, das uns selbst betrifft, das wir hier feiern und es ist ein bisschen schwierig immer nicht, also auch mein Umstieg bei der Predigt ist auch schwierig, weil bei der Christmette, also da bist du ganz drinnen in dieser Romantik, Stern, ja, Engel, Verkündigung, große Freude, Maria, Josef, Ochs, Esel. Und am nächsten Tag, am Christtag, nicht? Also pass mal auf, wenn Sie in die Kirche geht. Also dieses gigantische philosophische Evangelium. Im Anfang war der Logos und der Logos war bei Gott und durch den Logos ist alles geschaffen. Und dann in Vers 14 und der Logos ist Fleisch geworden, ja. Also er hat sich mit unserem endlichen Fleischsein jetzt eben verbunden. Also das ist der Hintergrund von all diesen schönen Weihnachtsliedern.
Pater Karl, wir bekommen ja zahlreiche Zuschriften, in denen ich immer als Pater bezeichnet werde.
Ja,
stimmt. Ich bin aber Diözesanpriester. Jetzt haben wir mal eine Zuschrift, in der du als Pfarrer bezeichnet wirst. Auch ist, du warst ja auch ein paar Jahre lang Pfarrer. Ja. Sehr geehrte Herren Pfarrer, Wallner und Rimmel, also Pater Karl, dieser schwarz-weiße Mönch hier, das ist ein Zisterzienser. Sehr geehrte Herren Pfarrer Wallner und Rimmel, mir brennt sozusagen eine Frage unter dem Nagel. Warum wird die Geburt Christi, also Mitternacht, Heiligabend, nicht mehr mit allen Kirchenglocken, die das Land hat, eingeläutet? In meiner Kindheit war das so und ich finde es schön. Auch das gehört zum Christentum und das Abendland ist christlich geprägt. Das hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich einmal darum bitte, die Macht der Glocken siegen zu lassen. Wir Pfarrer kennen ja immer diese Beschwerden, die Kirchenglocken sind zu laut. Das meine ich nicht feindlich gegenüber Andersgläubigen, nur ordnen. Gott zum Gruß und vergelt Gott.
Also da bin ich ganz auch dieser Auffassung. Ich würde es sehr schön finden, wenn die Kirchenglocken Land auf Land ab jetzt eben die Geburt Christi verkünden. Also in Heiligenkreuz ist es so, in meinem Kloster hier in Wien, also die Nationaldirektion der päpstlichen Missionswerke ist 300 Meter Luftlinie vom Stephansdom entfernt. Da hängt die größte Glocke Österreichs. Also hier wird um Mitternacht geläutet. Im Stephansdom ist die Mette auch in der Mitte der Nacht. Davon kommt ja der Name Mette. Und das bezieht sich, das hat man abgeleitet. Wir wissen nicht die Uhrzeit, wann Christus geboren ist. Wir wissen aus der Bibel auch nicht das Datum jetzt, wann Christus geboren ist. Aber eben aus alttestamentlichen Stellen hat man erschlossen, eben in der Mitte der Nacht, da sprang ein allmächtiges Wort wie ein Krieger auf die Erde herab, heißt es im Buch der Weisheit. Also da hat man dann erschlossen, Mitte der Nacht, und das dann läutet, also da wäre in dem Fall, glaube ich, nichts dagegen. Also da wird sich niemand aufregen, weil zu Weihnachten schlafen die Leute ja doch noch nicht um Mitternacht. Also da wäre nichts dagegen zu sagen. Wäre schön, ja. Aber hier geht es natürlich um die Identität des Christlichen, die bei uns tatsächlich ja gefährdet ist, einfach durch die demografische Entwicklung. Immer weniger Menschen bekennen sich zu Jesus Christus. Für viele ist auch Weihnachten, seien wir ganz ehrlich, also für viele, die noch in der Kirche sind, also nur ein schöner Brauch und ein romantisches Fest, und da geht's um schöne Lieder und um Weihnachtsbäckerei und um den Weihnachtskarpfen und vielleicht auch um die Rumkugeln von Pater Karl. Aber das ist alles äußerlich, ja. Also das ist Verpackungspapier. Was wir Christen feiern und was die Glocken verkünden, ist die größte Freude, die es gibt, so wie die Engel das über der Krippe verkündet haben, nämlich, dass uns der Retter geboren ist, der Erlöser, ein Erlöser für alle derzeit über 8 Milliarden Menschen, die auf der Erde leben. Er ist der universale Retter, der hier in die Welt jetzt eben kommt. Und dazu wäre es wirklich schön, bin ich ganz der Meinung, bin ganz dafür, dass wir äußerlich auch das zeigen. Ja, also ich trage auch das Ordensgewand deshalb immer, um zu zeigen, ich gehöre zu Christus. Und wenn die Glocken öffentlich läuten, und da wäre es ohne Skandal und Ärger möglich, zu Weihnachten, und ich glaube, das tun sie auch vielerorts, also dann wäre das wirklich sehr, sehr schön.
Katholisch.de hat vor wenigen Tagen einen Beitrag veröffentlicht, überschrieben: Gottesdienstbesuche zu Weihnachten im Aufwind. Und Grundlage dieses Beitrags ist eine Umfrage der Universität der Bundeswehr in München. Und die haben festgestellt, oder die veröffentlichen, vor der Corona-Pandemie lag die Teilnahme an Weihnachtsgottesdiensten bei 24%. Ich weiß jetzt nicht, ob das Katholiken und Protestanten miteinander betrifft, nur Katholiken, das weiß ich jetzt nicht. Nach Corona bei 15% und Weihnachten 2025 wollen wieder 18% die Gottesdienste über Weihnachten besuchen. Auffällig, Pater Karl, das Verhalten junger Erwachsener, so die Forscher, 27% planten einen Besuch an Heiligabend oder während der Adventszeit, so ein paar Tage alt, diese Veröffentlichung.
Ja, also zwei Sachen dazu. Erstens, wir dürfen uns freuen, es geht bergauf, aber wir müssen sagen, wir starten bei einem sehr niedrigen Niveau. Also schon vor Corona war es eine Prickel. Ne? Ich meine, also wenn nur 24% der Getauften zu Weihnachten, ja, was ja zumindest äußerlich als das höchste Fest gilt, in einen Gottesdienst gehen, um was geht's denn zu Weihnachten? Es geht um den Dienst, den Gott uns leistet, indem sein Sohn jetzt eben in die Welt kommt und Mensch wird. Und wir gehen zum Gottesdienst, um dafür zu danken. Also wenn das nur 24% waren, ist ja auch mager. Ja. Dann kam eben Corona, diese Beschädigung, zugleich auch der Aufbruch eben jetzt durch das, was wir gerade hier auch über KTV erleben, dass diese Messen, die man online besucht, eben einfach geboomt haben, die müssen wir auch dazu zählen ein bisschen. Ja. Und jetzt natürlich verbreiten, muss man ein bisschen sich freuen, muss ich sagen. Aber ich muss mich ein bisschen zwingen, mich dazu zu freuen, weil mir ist das alles viel zu wenig. Und in Wien haben sie eine Umfrage in der Kronenzeitung veröffentlicht, dass 74% eben der kirchenbeitragszahlenden Katholiken sagen, nein, sie interessiert es nicht, nicht nur mehr zu Weihnachten gehen sie in die Kirche. Das heißt also, sie zahlen Kirchenbeitrag, aber das Produkt, ja, für das sie ihren Beitrag leisten, also das interessiert sie eigentlich gar nicht. Das ist furchtbar eigentlich. Also wenn man sich das marketingtechnisch anschaut, eine Katastrophe. Und dann kommt eben diese gute Nachricht, und die möchte ich zweitens wirklich nur verstärken. Wir haben offensichtlich eine heidnische Zwischengeneration, Entschuldigung, das ist die Elterngeneration derzeit. Und bei der Jugend gibt es wieder einen Aufbruch. Also fromme Großmütter, fromme Großväter noch und wieder fromm werdende Enkelkinder offensichtlich. Und dazwischen fehlt diese Generation. Ich hoffe, dass dieser Trend sich verstärkt, weil er mega stark bereits in den Vereinigten Staaten ist, weil er mega stark in Großbritannien und am stärksten in Frankreich ist, wo diese vielen Jungen, ja, in die Kirche kommen, sich taufen lassen. Wir spüren das auch, dass bei den Jungen einfach ein Aufbruch ist. Also das gibt sicher Hoffnung. aber eben jetzt also diese Generation, die da völlig auslässt und irgendwie in einem Konsumismus versinkt und wozu brauche ich Kirche und nur so irgendwie, also das ist schon sehr belastend. Also ich hoffe, dass es wirklich bergauf geht, aber zurücklehnen und sagen, eh so super, zu Weihnachten gehen eh wieder 2% mehr in die Kirche, also das sehe ich überhaupt nicht als Jubelmeldung, sondern da müssen wir uns wirklich anstrengen, ja, dass in diesen christlich geprägten Ländern wieder der Inhalt des Christentums gekannt wird. Das ist Gott, der aus Liebe zu uns Menschen wird und der uns von den Sünden erlöst und in die Ewigkeit rettet. Und das feiern wir zu Weihnachten. Und deshalb gehen wir in die Kirche und nicht wegen Vanillekipferl, Christbaum, schöner Weihnachtsmusik und Kirchenglocken.
Pater Karl, aber dennoch gilt, the trend is your friend. Der Trend ist ja schon mal besser, dass irgendwas da hochgeht, wie ich.
Bitte so. Genau.
Aber was wir sagen können in dieser Stunde Seelsorge ist auch, wir sind zu Beginn gebeten worden, dieses Lied, es kommt ein Schiff geladen, als Geschenk auszudeuten an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Haben wir gern gemacht. Aber wenn Sie Jesus ein Geschenk machen wollen, dann besuchen Sie die Gottesdienste über Weihnachten. Wer das aus irgendeinem Grund nicht kann, es gibt KTV, wir übertragen so viele heilige Messen. Alles gut, Pater Karl. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass Sie an Heiligabend auch zu Hause Gottesdienst feiern. Wir haben hier in unserer Sendung stehen unten, wir sind Hauskirche. Und wir sind im Gotteslob Nummer 26, die Nummer 26, da wird für Heiligabend eine Feier für die Familie im Kleinen, als Familie ist Kirche im Kleinen, heißt es hier, angeboten. Eigentlich geht es mit dem Lied, Liedvorschläge, dann das Kreuzzeichen, dann einfach das Weihnachtsevangelium, das man in Abschnitten lesen kann zu Hause, dann so ein Christuslobpreis kurz, Fürbitten, Vater unser und fertig am Ende Stille Nacht. Das können wirklich alle zu Hause auch machen. Dieses Gotteslob sollten Sie haben in Ihrem Haushalt, dann wissen Sie genau, wie Sie Heiligabend auch feiern können. Zu Hause, im Kreis der Familie, als Hauskirche.
Also Thomas, jedes Jahr wieder machst du Werbung dafür. Also habe ich ein Déjà-vu, weil seit 2020 machen wir die Stunde der Seelsorge. Und ich erinnere mich, dass du jedes Jahr vor Weihnachten dafür Werbung gemacht hast, das Gotteslob zu nehmen und aus dem Gotteslob jetzt eben dann die Bescherung, also den heiligen Abend zu Hause zu gestalten. Bescherung heißt es bei uns, da ist man unter dem Christbaum dann gegangen, sind aber zugesperrt und dann sind dort die Geschenke gelegen, abgedunkelt, Kerzen. Und dort haben wir immer zu Hause ganz selbstverständlich jetzt eben das Weihnachtsevangelium gelesen. Das durfte ich immer als der Älteste der Kinder jetzt eben lesen. Dann haben wir Lieder gesungen, also das war ganz selbstverständlich. Und im Gotteslob gibt es wirklich eine gute Anleitung dazu. Wenn nicht, in den Pfarren wird vielfach das auch ausgeteilt. Wie ich Landpfarrer war, habe ich immer meine Zettel schon am 4. Adventssonntag verteilt, damit die Leute zu Hause Weihnachten wirklich feiern können und nicht bloß dann eben jetzt sprachlos und gesangslos vor dem Christbaum stehen, ja, und nicht wissen, was man dann tun soll, oder es geht dann nur um die Geschenke und um das Essen. Also das wäre zu wenig. Macht eine kleine, zwanglose Hausliturgie zu Hause, singt miteinander. Zu Weihnachten gibt's keine Kritik, um jemand falsch singt. Jeder freut sich, dass wer singt und so weiter. Also ich kann immer sagen, bei mir zu Hause ist es immer lustiger. Also weil ich will das jetzt nicht sagen, weil dann schauen meine Verwandten, schauen ja das auch. Ja. Aber es gibt manche, die sehr kräftig singen, etwas zu langsam singen. Es ist immer wunderbar, aber es ist Engelsgesang. Es muss keine Perfektion sein. Es muss nicht der Bachchor von Leipzig sein, der dann hier entsteht vor dem Christbaum. Aber bitte singt's miteinander und macht's diese Feier aus dem Gotteslob zu Weihnachten. Ich kann das wirklich nur verstärken. Danke, Thomas, dass du jedes Jahr dafür Werbung machst.
Und Pater Karl, was wir auch jedes Jahr in Erinnerung rufen, es ist ja so, wenn die Familien dann an Weihnachten zusammenkommen, die oft das ganze Jahr irgendwo verstreut sind, dann scheppert's halt auch. Aber da kann man auch was dagegen tun, indem man einfach verbal abrüstet und sich ein bisschen zurücknimmt, dann scheppert's nicht so in den Familien. Das gehört halt auch irgendwie dazu, der Festtagsteufel.
Ja, ich möchte mal ein bisschen stärker sagen. Ja, betet dieses Gebet zum Erzengel Michael. Heiliger Erzengel Michael, Führer der himmlischen Herrscher, stoße den Satan. Der Teufel hat wirklich eine Freude daran, dass er uns da mit irgendeinem Blödsinn das Hirn voll macht und plötzlich ist man beleidigt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt nicht, man darf irgendwas vergessen, man ärgert sich, weil irgendwer andere auf was vergessen hat oder sonst irgendwer kommt zu spät, das Auto springt nicht an und so weiter. Also es sind irre Sachen, die zu Weihnachten geschehen können. Und es ist wirklich, also der Festtagsträumer ist eine erfahrungsmäßige Realität, die ich mal im Kloster erleben konnte immer. Also da haben von oben bis unten plötzlich war zeremoniär oder ich habe zu spinnen angefangen und so weiter und man wusste nicht ganz warum, weil es dem Teufel nicht gefällt, ja, ein offenes Herz und offene Ohren für das Jesuskind zu haben und die große Freude, die uns über der Krippe verkündet wird, wirklich ins Herz aufzunehmen. Also geht's das locker an, aber wenn ihr dieses Gebet kennt, das wir bei der Mittagsmesse auch immer beten, ja, betet es auch ein bisschen schon vorher, diesen kleinen Exorzismus, wie es heißt, der ist jedem erlaubt, ja, die Bitte an den Erzengel Michael, also dass er den Teufel ja fernhält von unseren Weihnachtsfeiern.
Pater Karl, nochmal eine inhaltliche Frage. Sehr geehrter Herr Pfarrer Thomas Rimmel, Ihre Sendung mit Ihnen und Pater Wallner sehe ich und höre ich immer wieder gerne. Mein Anliegen, meine Frage ist der Bibeltext Lukas 2, 1 bis 40. Wie passen dazwischen die weiteren Bibelstellen, Eintragungen in Steuerlisten, die Weisen aus dem Morgenland, der Kindermord, die Flucht nach Ägypten? Haben Sie für mich eine Einordnung der Dinge? Liebe Grüße, Pater Karl. Ich mache mal so eine Einordnung der Dinge, kurz wie sie klassisch ist. Man muss nämlich hier zwei Bibelstellen zusammendenken. Das eine ist Lukas 2, das andere ist Matthäus 2. Lukas beschreibt, der Evangelist Lukas, die Geburt Jesu im Zusammenhang eben mit der Volkszählung unter Kaiser Augustus. Und er bringt dann folgende Reihenfolge: Reise nach Bethlehem, Geburt, Beschneidung am achten Tag, Darstellung im Tempel mit Simeon und der Prophetin Hanna. Und dann Matthäus 2 ergänzt das Ganze mit der Huldigung der Sterndeuter, Flucht nach Ägypten, Kindermord in Bethlehem, Rückkehr nach Ägypten. Und eine katholische Reihenfolge, die halt so geboten wird, lautet dann, Pater Karl, kannst du was dazu sagen? Erstens Volkszählung unter Kaiser Augustus, also die Eintragung in Steuerlisten. Maria und Josef begeben sich deshalb nach Bethlehem, Beschneidung am achten Tag und Tempeldarstellung. Dann Simeon und Hanna mit den Prophezeiungen, maximal 40 Tage später. Und dann kommen die Sterndeuter in das Haus. In Matthäus 2,11 heißt sie auch, sie kommen ins Haus. Sie kommen nicht in den Stall, sie kommen ins Haus. Okay. Und dann Herodes befiehlt den Kindermord, dann Flucht nach Ägypten und später diese Rückkehr, Pater Karl.
Also ich dachte jetzt, die Stunde der Seelsorge ist schon aus und eröffnest dir das ganze Thema, wie es denn wirklich war. Also es von den vier Evangelien eben zwei berichten über die Kindheit. Lukas aus der Perspektive Mariens, Matthäus aus der Perspektive des heiligen Josef. Und die Ereignisse, die wir zusammen kombiniert haben, sind eben zusammen kombiniert aus zwei Evangelien. Wer es genau wissen will, dritter Band der Jesus-Trilogie von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Wer spannend haben will, bitte, der besorge sich das eine Evangelium. Ich habe es jetzt leider nicht zur Hand, aber es gibt es mittlerweile überall. Das eine Evangelium, eine Evangelienharmonie aus dem Jahre 180, das Professor Dr. Dr. Peter Löw neu herausgegeben hat, das Diatessaron des Tatian, der aus vier Evangelien ein Jesusleben gemacht hat, ohne einen Bibelvers wegzulassen. Und diese Harmonisierungen sind notwendig, ohne sie bis ins Letzte logisieren zu können. Also diese Ereignisse der Kindheit, ja, werden uns aus zwei verschiedenen Perspektiven berichtet. Und du hast ja die Reihenfolge aufgezählt, wie man es zusammendenken kann, das Ganze. Also für die Theologinnen und Theologen unter euch, bitte dritter Band von Papst Benedikt dem 16. über Jesus von Nazareth.
Wir bekommen ja dann immer wieder Zuschriften, dass in diesen Bänden der Gottmensch von Maria Valtorta alles auch dargelegt ist. Der Vatikan hat jetzt im Februar eine Note herausgegeben, und zwar das Dicasterium für die Glaubenslehre, und hat halt gesagt, dass diese Bücher nicht betrachtet werden können mit einem übernatürlichen Ursprung, aber gern als erbauliche Literatur. Amen. auch noch was dazu sagen?
Ja, also so auch wie Clemens von Brentano, also das ist ja ganz klar. Ja, was soll denn der Vatikan dazu sagen? Das sind Einsprechungen, Schauungen, ja, wo die Valtorta eben jetzt in eine, wie soll ich sagen, biografische, romanhafte Form eben jetzt das Leben Jesu übersetzt. Aber das ist nicht historische Offenbarung. Es ist ganz klar dogmatischer. Also mit dem Tod des letzten Apostels ist die Offenbarung abgeschlossen. Und Privatoffenbarungen wollen immer nur ins Licht heben, was sonst vergessen ist. Und in diesem Fall in einem historischen Kleid, in einem geschichtlichen Kleid, das ist sehr schön und sehr gut. Es gibt auch im Fernsehen ja diese Serie The Chosen, großartig gemacht, aber es geht hier nicht um Historisches, was dargestellt wird, sondern eine Ausschmückung, damit es uns Ganze ein bisschen flutscht, ein bisschen mehr betrifft und so weiter und so fort. Und das ist super und gut. Das sind spirituelle Bücher und nicht jetzt eben Geschichtsbücher.
Und viele nutzen diese Bücher, genau. Und sie haben ihnen geholfen, tiefer in den Glauben zu kommen, ein Leben aus den Sakramenten zu führen und zu beten. Alles gut. Dann noch eine Zuschrift, sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Karl. Die Frommen in Ostwestfalen, oder wie das heißt, schreiben nun wieder Postkarten in der Weihnachtszeit, wie es bei uns Tradition ist. Für meine pietistische Großmutter war es wichtig, dass sie das, wie sie äußerte, ein Bibelspruch auf der Karte drauf ist. Andere bevorzugen bildliche Motive. Ihnen und dem gesamten Team von KTV wünsche ich mit dem Spruch auf der Postkarte frohe und gesegnete Weihnachten. Das wünschen wir natürlich auch. Und was ist das für ein Spruch? Aus 1000 Traurigkeiten zur Krippe gehen wir still, das Kind der Ewigkeiten uns alle trösten will. Ich nehme das gern, um auch Ihnen zu danken für Ihre Treue zur Stunde der Seelsorge im ganzen Jahr, für all die Ermutigung, die Sie uns geschrieben haben, dass Sie dankbar sind für diese Stunde Seelsorge, die Ihnen Orientierung gibt. Und ich wünsche auch Ihnen frohe, gesegnete Weihnachten und dann auch ein friedvolles Jahr 2026.
Also dem schließe ich mich an und mein Dank geht auch an KTV, denn Misse Österreich ist durch KTV bekannter geworden. Wir können deshalb also 4-mal, 5-mal mehr helfen als vor dem Lockdown. Also das ist wirklich ein Segen auch für die Weltkirche. Ich wünsche euch auch von Herzen Gottes Segen. Bitte unterstützt auch KTV, weil ihr macht eine großartige Arbeit. Also wir würden alle ein bisschen versumpfen, ja, wenn nicht die tollen Programme von KTV wären und die anderen katholischen Medien, die wir haben. Es ist wirklich großartig und ihr lauft so, wie soll ich sagen, oft neben dem Offiziellen, was finanziert wird eben jetzt, müsst selber schauen, wie es euch erhaltet. Ich sage ein großes Vergelt's Gott jetzt auch von Miss Österreich. Also ich würde euch am liebsten alle mitnehmen nach Afrika. Ich habe gerade erlebt in Ruanda eine Schule mit 1000 Kindern, die es ohne uns nicht gäbe. Ein Priesterseminar mit 420 Studenten, das ohne uns nicht gäbe. Es ist wirklich großartig und wir werden erst im Himmel sehen, auch was diese Stunde der Seelsorge letztlich bewirkt. Ich kann nur sagen, lieber Thomas, vielleicht, ich komme auch gleich am Punkt, ja, es hat mir heuer besonders Freude gemacht, die Stunde der Seelsorge. Manchmal stellst du knifflige Fragen, da leide ich ein bisschen, aber so eine Sendung wie jetzt, die macht mir einfach Freude, Weihnachtsfreude und ich danke von Herzen.
Ja, Pater Karl, die Stunde der Seelsorge ist eben kein Kindergeburtstag, sondern geht es um die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Ich darf dich bitten, heute ging es drum, ich darf dich bitten um ein Gebet und um den Segen.
Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der ewige Sohn Gottes bist, der für uns Mensch geworden ist, um uns zu erlösen. Wir danken dir von ganzem Herzen und bitten dich um die Gnade, dass wir dir ganz tief persönlich bei der Krippe begegnen dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch und schenke euch ein gesegnetes Weihnachtsfest, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, dir nochmal vielen herzlichen Dank für all dein Mitmachen bei dieser Stunde der Seelsorge. Es freut mich, dass dieses Format dir besonders dieses Jahr Freude bereitet hat. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Vergesst Gott auch für all Ihre Unterstützung für KTV. Für diese Stunde Seelsorge steht ein großes Team, Verbreitungskosten und so weiter. Danke für Ihre Unterstützung. auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, Frieden für die ganze Welt und Ihnen allen frohe Weihnachten.